Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 284. Stefan Heinrich. Warum Verkaufen heute mit der Vision beginnt. Viele Unternehmen investieren heute massiv in Marketing, CRM-Systeme und Digitalisierung, Content-Marketing und trotzdem bleibt der Vertrieb hinter den Erwartungen zurück. Die Pipeline ist dünn, Entscheider sind schwer erreichbar und klassische Akquise funktioniert immer schlechter. Genau darüber spreche ich im Experten-Talk mit meinem Kollegen Stefan Heinrich. Stefan gehört seit vielen Jahren zu den führenden Experten für B2B-Vertrieb im deutschsprachigen Raum. Wir sprechen darüber, warum sich der Verkauf durch die Digitalisierung grundlegend verändert hat. Weshalb Verkäufer heute mehr strategische Geschäftspartner als Produktpräsentatoren sein müssen und wie sein Ansatz des Vision Selling dabei hilft, echte Entscheidungen auf Top-Management-Ebene zu erreichen.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfolg braucht Verantwortung. Im Moment sehen wir, dass viele Unternehmen verunsichert sind. Sagen, Mensch, die alten Strategien im Verkauf, das funktioniert nicht mehr, die persönliche Ansprache. Wenn ich dem Kunden was erzählen will, dann weiß der schon alles. Ich brauche dem gar nichts mehr erzählen. Ich bin gar nicht mehr der Experte, ich bin der Begleiter. Wie gehen wir denn eigentlich damit um, wenn sich die Welt des Verkaufes so dramatisch verändert? Dazu habe ich einen Experten. Einen Experten, der auch wirklich im Bereich High Selling, also aktiv ist und sich auskennt. Herzlich willkommen, Stefan Heinrich.
Hallo Udo, schön, dass ich da sein kann.
Mein lieber Stefan, du bist ja schon seit vielen Jahren im Verkauf tätig. Ursprünglich bist du ja einer, wie du selbst sagst, der erste IT-Nerd, den es gegeben hat. Denn du kommst aus der Branche der ITs. Aber was hat dich denn eigentlich zum Verkaufen geführt? Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, dass Leute, die sich mit Informationstechnologie beschäftigen, sich mit Verkaufen beschäftigen, oder?
Ja, das kann man so erklären. Ich habe als Teenager gedacht, ich würde gerne Programmierer werden. Das wurde ich dann auch direkt nach dem Abitur. Habe mich vorher natürlich auch schon viel mit IT und Programmieren und Computer beschäftigt und nach 2-3 Jahren Programmieren habe ich dann festgestellt, dass es mich langweilt. Habe meinen Chef gefragt, was kann man hier noch machen? Hat er gesagt, Vertrieb, musste aber einen Anzug kaufen und dann ging die Reise los.
Oh, ja, ist das heute immer noch so, dass man einen Anzug braucht? Ich glaube, das ist gar nicht.
Naja, das kommt drauf an, in welchem Zusammenhang. Wir haben damals Unternehmenssoftware verkauft. Ich glaube, da ist es immer noch üblich, dass man einen Anzug anhat. Wenn auch heute keine Krawatte mehr, sondern vielleicht auch mal ein T-Shirt unterm Sakko, aber Anzug ist durchaus schon noch Standard, würde ich sagen.
Mhm. Ja, das stimmt. Und wir beide haben festgestellt, wir haben uns ja letztens auf der Winterkonferenz der German Speaker Association getroffen. Wir haben festgestellt, da hat sich so viel verändert im Verkauf und gerade eben habe ich das Ding hochgehalten. Wir haben das, ich weiß nicht, 2018 oder 2019 haben wir mal diese CD aufgenommen. Ne? Ein Sales-Up-Call, hypnotische Kommunikation. Und ich habe gerade feststellen müssen, ey, da gibt's ja kaum noch Leute, die einen CD-Spieler haben, wo sie es abspielen können. Und da hat sich im Vertrieb auch eine ganze Menge verändert. Wie nimmst du das wahr angesichts von KI und all diesen Dingen? Was verändert sich da?
Also ich würde sagen, dass die Schere da immer weiter auseinander geht zwischen Unternehmen, die sich aktiv damit beschäftigen und denen, aus welchen Gründen auch immer, es komplett verweigern, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und also ich kann ja mal berichten, was meiner Ansicht nach da an vorderster Front gerade passiert. 2-3 Ideen dazu. Also es gibt inzwischen KI-Agenten, die telefonieren können. Da werden viele sagen, oh nee, das geht nicht und das wollen die Kunden nicht. Naja gut, man kann verschiedene Sachen damit machen. Ich habe mir zum Beispiel dafür so eine Art Sparringspartner gebaut. Das heißt, meine Kunden kriegen einen Geschäftsführer, den sie anrufen können, dem sie was verkaufen können. Und danach kriegen sie eine Beurteilung ihrer Vertriebsqualität. Ja, also das heißt, so ein Sparringspartner, den man vielleicht früher hätte mit einem Seminarschauspieler herstellen müssen oder auf irgendeine andere aufwendige Art und Weise Rollenspiele bauen müssen, habe ich jetzt jemanden, den ich vorher definiert habe, der sich in immer ähnlicher Weise verhält und durchaus fair, also jetzt nichts, wo man sagt, der verhält sich irgendwie unangemessen oder besonders ablehnend. Nö, das ist ein Geschäftsführer, den kannst du anrufen, der hat deine Themen, wenn du die findest, kannst ihm was verkaufen, wenn du sie nicht findest, schickt er sich nach Hause. Und sowas kann man zum Beispiel bauen. Gibt's schon. Also muss man einfach nur sagen, ich will's, dann kriegt man's. Dann ist es so, dass ich meinen Kunden empfehle, die Gespräche, wir führen ja jetzt auch hier gerade ein Gespräch online, das kann man natürlich wunderbar transkribieren, wenn man es zum Beispiel mit Teams oder mit Zoom laufen lässt. Und dieses Transkript könnte ja dann mehr oder weniger automatisch durch eine KI analysiert werden. Und zwei Dinge könnten dann entstehen. Erstens ein Angebotsentwurf, der genau zum Bedarf des Kunden passt. Und zweitens ein oder zwei ganz konkrete Coaching-Impulse, was ich beim nächsten Mal besser machen könnte. So, und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, wir haben zwei Sales-Teams. Bei dem einen Sales-Team wird die Angebotserstellung und das konkrete Coaching nach jedem einzelnen Gespräch von der KI unternommen. Und wir haben ein Vertriebsteam, das sagt, nee, das machen wir weiterhin wie bisher. Wer wird wohl innerhalb der nächsten Monate seine Leistung verdoppeln? Also das heißt, da gibt es heute schon Themen, die kann man sofort umsetzen, die kann man sofort machen. Das ist nichts im Experimentalstadium, sondern das ist umsetzbar, jetzt sofort. Aber trotzdem gibt es noch beide Lager. Diejenigen, die sagen, ja, wo muss ich unterschreiben, um das sofort machen zu können? Und das andere Lager, das sagt, nee, komm, das wird nichts mit dieser KI.
Ja, lieber Stefan, ich kann das absolut bestätigen, was du sagst. Also dieses Transkribieren von Zoom-Calls oder ähnliches habe ich regelmäßig im Coaching eingesetzt und habe dabei feststellen müssen, was erzähle ich eigentlich manchmal für einen Blödsinn. Wir unterhalten uns über das Wetter und dieses und denke dann im Nachhinein, mit dem richtigen Coaching-Call hat es aber nicht so was zu tun. Aber es hatte etwas damit zu tun, Beziehungen aufzubauen, ganz klar. Und daraus kann ich natürlich jede Menge Dinge generieren, ableiten. Und das finde ich fantastisch, wie das funktioniert, weil wir Menschen neigen ja dazu, jede Menge Dinge zu vergessen, ne? Und zurückzustellen, nee, ich weiß nicht, gar nicht, war das so wichtig. Aber die KI kann das transkribieren und erkennt automatisch, was war denn wichtig in dieser Sache. Und ist denn der Online-Verkauf, ist der up-to-date, wird da immer mehr passieren im Online-Verkauf oder ist der persönliche Verkauf noch sehr wichtig?
Ich denke, das hängt von den Themen ab, die man erreichen will. Also um mir ein Buch zu kaufen, brauche ich jetzt nicht unbedingt einen Menschen, obwohl ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sagen, ich gehe lieber in den Buchladen, als ein Ding online zu bestellen. Das hat wahrscheinlich auch viel mit persönlichen Vorlieben zu tun und welche Emotionen man in so einen Kauf hineininterpretiert. Ich denke, je mehr es eine Investition ist, eine einmalige Anschaffung, je mehr wird man wahrscheinlich persönlich mit jemand reden wollen, weil man sich sonst einfach nicht sicher genug fühlt, wenn man das mit einer Maschine macht. Aber bestimmte Dinge für die Vorbereitung, für die für den ersten Schritt, bevor es losgeht, den wird man wahrscheinlich schon auch sehr gut online machen können. Also sowas wie einen Termin vereinbaren beim Arzt oder bei der Autowerkstatt, das geht ja heute schon über KI, weil man eben zu Recht die Mitarbeitenden dort nicht von der Arbeit wegholen will, nur weil jemand anruft. Also ich möchte ja nicht, dass meine Sprechstundenhilfe, meine medizinisch-technische Assistenz, die ich da sitzen habe, dass die abgelenkt wird durch irgendjemand, der anruft und sagt, ich möchte meinen Termin um eine halbe Stunde verschieben. Das kann ja wunderbar eine künstliche Intelligenz machen, die auch ein bisschen mehr kann als ein Anrufbeantworter. Also ich habe beispielsweise mein Callcenter gekündigt und habe jetzt einen KI-Assistenten, der ans Telefon geht. Und ich war überrascht, was der alles kann, was ich gar nicht reinprogrammiert habe. Es war nämlich neulich so, dass jemand angerufen hat und gesagt hat, ich habe gerade den Podcast gehört und der reißt an irgendeiner Stelle ab, da hat irgendwas mit dem Upload nicht geklappt. Dann hat die KI erkannt, dass es eben jetzt ein Sonderfall ist und hat mich direkt informiert. Und ich konnte dann dafür sorgen, dass jemand nochmal die korrekte Version von dem Audio-File hochlädt. Also das heißt, ich muss gar nicht alles programmieren, was die KI können soll, sondern die kann durchaus auch vernünftige Entscheidungen treffen, wenn ich ihr gesagt habe, was sie tun soll.
Stefan, da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, ich muss mal anrufen bei dir, weil ich erlebe oft das Gegenteil. Ich merke sofort,
bei den ersten zwei, drei Worten, aha, das ist eine KI. Außerdem
ja, das sage ich auch. Ich versuche,
sie ist ja rechtlich verpflichtet dazu, bist du ja, musst ja sagen, also ich bin die künstliche Assistenz von und so weiter. Das ist ja nicht weiter schlimm. Aber wenn ich dann merke, dass die Zeiten zwischen meiner Frage und der Antwort unendlich lange dauert, also gefühlt lange dauert, dann denke ich, vielleicht nicht so gut gebrieft worden, muss vielleicht noch nachgucken und schauen. Also ich sage mal, 60% der KI-Agenten, die ich am Telefon erlebe, sind unbefriedigend. Und das, was du berichtest, ist natürlich der Idealfall. Also wenn ein Sonderfall auftritt, du kannst ja nicht alles mit einprogrammieren, dann muss die KI in der Lage sein, hallo, jetzt muss ich den Stefan Heinrich empfehlen oder sagen, ja, ich würde sie gern durchstellen, geht im Moment nicht, aber der ruft sie gerne zurück. Solche Dinge sind fantastisch und vor allen Dingen, was es ja immer bedarf, Vertrauen. Also auch eine KI muss Vertrauen zum Kunden entwickeln, dass er sagt, okay, hier bin ich richtig, hier wird mein Anliegen beantwortet.
Es ist eine Frage der Alternative, ne? Also ich würde mal zwei Dinge da mit reinbringen in unsere Unterhaltung. Zum einen, wenn die Alternative ist, dass ich einen Menschen einstellen würde. Also nehmen wir mal an, ich würde jetzt jemand einstellen, der bei mir ans Telefon gehen soll, wenn es klingelt. Mal abgesehen davon, dass es wahrscheinlich keine Vollzeitstelle wäre, aber angenommen, ich würde da jetzt einen Menschen einstellen, dann würde ich ja auch nicht erwarten, dass der am ersten Tag alles richtig macht. Das heißt, ich würde vielleicht dann mal mich daneben setzen und würde mal hören, was redet er so, wie spricht er mit dem Kunden und würde dann sagen, oh, guck mal, an der Stelle kannst du das verbessern, an der Stelle kannst du das verbessern. Und genauso mache ich das auch mit meinen Agenten, weil ich kriege ja alle Gesprächszusammenschnitte und ich sehe ja dann, was hat er denn gut gemacht und was hat er nicht gut gemacht. Und dann gibt's halt einmal die Woche eine neue Version, wo ich sage, guck mal hier, da gibt's noch eine Ergänzung, da kannst du noch was lernen. Und wenn ich schon den nächsten Schritt denke, also wenn ich sozusagen das Gespräch mit dem Assistenten und die daraus resultierende Verbesserung des Prompts, wenn ich das jetzt auch nochmal auf ein KI-Level hebe, dann stelle ich mir vielleicht einen Personalchef ein, mit dem ich die Leistung von Mitarbeitern bespreche und der dann dafür sorgt, dass diese Mitarbeiter was dazulernen. Und plötzlich reden wir über ein Unternehmen, das aus verschiedensten voneinander unabhängigen, aber miteinander redenden Assistenten besteht und die Schritt für Schritt lernen, voneinander lernen, von mir lernen, Feedback kriegen und so Schritt für Schritt besser werden. Also der Gedanke, dass ich mich einmal hinsetze, eine KI entwerfe, die dann bis an das Ende aller Tage alles richtig macht, ist ja einigermaßen naiv.
Wir haben das ja in einem wunderbaren Vortrag von Dominik, unserem Kollegen, erlebt, der mit KI-Agenten arbeitet und der führt die KI-Agenten wie einen Mitarbeiterstab. Also das fand ich besonders bemerkenswert. Das hat auch etwas mit Wertschätzung tun, Wertschätzung für KI. Und das finde ich eine wichtige Sache. Aber ich will nochmal auf ein anderes Thema zurückkommen. Der Verkauf hat sich ja grundsätzlich verändert, kann man sagen. Wenn ich an die 90er Jahre denke oder so, da wollte ich in die Kaffeemaschine gehen, gehe zu einem Fachmarkt, Elektrofachmarkt und stelle mich dann erstmal hin und bin ganz fasziniert, was der Verkäufer, die Verkäuferin mir erzählt an Dingen, was so eine Kaffeemaschine kann und so und strahlt dadurch Kompetenz aus. Heute hat sich das gedreht. Heute kommt, wenn jemand noch überhaupt persönlich in so einen Elektrofachmarkt kommt, dann ist oft der Verkäufer überfordert, nämlich mit dem, was der Kunde schon alles weiß. Naja, aber diese Maschine von dem, die macht ja dieses. Ach, da ist der Schaum nicht so gut. Und dann steht der Verkäufer, die Verkäuferin da und sagt, meine Güte, warum ist der Typ eigentlich so gut informiert und wofür braucht er mich noch? Was hat sich da geändert, Stefan? Was können Verkäuferinnen und Verkäufer heute tun, um diesen Informationsoverflow bei den Kunden zu begegnen?
Na gut, also wer Verkaufen als das Aufsagen von Produkteigenschaften interpretiert, der hat sowieso damals schon seinen Job nicht gut gemacht, finde ich. Also der Gedanke, dass Verkaufen was mit Informieren zu tun hat oder mit Erklären, ist ja völlig falsch. Der Gedanke muss ja sein, wie kriege ich jemanden zu einer Entscheidung? Die Entscheidung trifft ja der Kunde und nicht der Verkäufer. Insofern kann der Verkäufer eigentlich nur mit seinem Wissen, mit seinen Möglichkeiten, sich empathisch in die Rolle des Kunden hineinzuversetzen, diesen Kunden dabei unterstützen, eine Entscheidung zu treffen. Und das Ergebnis von Verkaufen muss immer sein, dass der Kunde eine Entscheidung trifft. Im besten Fall für mich, im zweitbesten Fall gegen mich. Aber viel schlimmer wäre es, wenn er seine Entscheidung verschiebt und sie irgendwann trifft oder gar nicht trifft. Und deswegen denke ich, dass es damals wie heute darauf ankommt, zu verstehen, was der Kunde will. Und deswegen würde ich nicht, wie viele Verkäufer das machen. Wir können ja mal dein Beispiel nehmen mit der Kaffeemaschine. Also nehmen wir mal an, wir sind in einem Elektromarkt und da kommt jetzt jemand jetzt hier hin und guckt sich die Kaffeemaschinen an. Und nehmen wir mal an, der Verkäufer sieht das und würde dazu stoßen. Dann würde ich sagen, ein schlechter Verkäufer würde sagen, ah, ich sehe, Sie interessieren sich für die Kaffeemaschine. Was wollen Sie denn ausgeben?
Oh.
Oder was interessiert Sie denn oder so? Oder haben Sie hier schon mal geguckt? Die haben Sie hier gerade im Angebot und ich zeige Ihnen mal kurz, was wir hier alles haben, bla bla bla. Das wäre wahrscheinlich das Schlechteste, was man tun kann. Mein Ansatz wäre, zu dem Kunden hinzugehen und einfach nur zu sagen, schönen guten Tag, hallo und zu nicken. Und dann mal zu gucken, was passiert. Und dann wird der Kunde vielleicht auch Hallo sagen und dann haben wir schon den ersten Schritt des Dialogs gemacht. Und dann würde ich sagen, was kann ich denn für Sie tun? Und dann wird er vielleicht sagen, ach, ich gucke mich nur um. Dann kann ich entweder wieder weggehen, was viele dann tun würden.
Ah ja.
Oder ich könnte sagen, ah ja, klar, logisch, ich meine, dafür sind wir ja hier. Was interessiert Sie denn besonders? Was führt Sie denn hierher? Ne? Oder wann haben Sie denn zum ersten Mal darüber nachgedacht, sich eine neue Kaffeemaschine anzuschauen? Und würde jetzt einfach ein Gespräch beginnen mit dem Ziel, rauszufinden, was interessiert den Kunden. Nicht, um ihm irgendwas zu erzählen, sondern um etwas zu verstehen. Was will der eigentlich? Und wenn ich dann mich durch verschiedene Fragen und den Dialog, den wir dann führen, dahin getastet habe, dass ich verstanden habe, was der Kunde will, nicht was ich will, sondern was der Kunde will, dann habe ich eine Chance, ihm auf der Basis meiner Möglichkeiten einen guten Vorschlag zu machen und zu sagen, also wenn ich es richtig verstanden habe, Sie wollen morgens einen Kaffee, dann wird die Maschine eigentlich nicht mehr gebraucht, außer am Wochenende, da wollen Sie zwei Kaffee. Was halten Sie denn davon, wenn wir da für Ihre Ansprüche jetzt mal die optimale Maschine aus Preis-Leistungs-Gesichtspunkten raussuchen und vielleicht zweimal vergleichen? Ja, dann könnte es sein, dass der Kunde sagt, ja, das klingt doch nach einem guten Vorschlag. Dann sage ich, okay, dann gucken wir mal, hier gibt es eine Schweizer Marke und da gibt es eine italienische Marke, die sind grundsätzlich vom Konzept her unterschiedlich. Wenn Ihnen auch noch wichtig ist, dass Sie die reinigen können, dann würde ich Ihnen die empfehlen. Und wenn es Ihnen nicht so wichtig ist, weil Sie kein so kalkhaltiges Wasser haben, dann wären Sie wahrscheinlich auch mit der glücklich. So, und dann hat man, glaube ich, dem Kunden genügend Informationen geliefert, um eine Entscheidung zu treffen. Aber die Voraussetzung wäre erstmal Verständnis. Und das kann man Menschen helfen zu lernen. Heute müssen das viele, viele Jahre lernen. Verkäufer lernen das in der Regel zu wenig, aber wenn sie es können, dann sind sie auch garantiert erfolgreich.
Ja, Stefan, wir beide wissen es ja. Im Verkauf geht es nicht unbedingt um das Produkt, sondern es geht immer um eine Transformation. Es geht um die Transformation vom Zustand A zum Zustand B. Zustand A ist, oh, scheiße, ich hätte jetzt mal Appetit auf einen Kaffee, ich weiß gar nicht, ist keine Maschine, das ist mein Problem. Zustand B ist, oh, jetzt so ein schöner Cappuccino, ich nehme die Tasse in der Hand, so klasse. So, wie schaffe ich es jetzt, den Kunden von Zustand A auf Zustand B zu führen, auf eine Art, wo er sagt, ey, geil, wie ist das denn? So, darum geht es eigentlich immer und viele Verkäufer verstehen das nicht. Die erzählen von ihrem Produkt von vorne bis hinten, was es alles kann, das interessiert den Kunden nicht, das Produkt ist nicht wichtig, aber die Transformation, wie komme ich dahin, einen leckeren Cappuccino zu haben? Das ist das. Und ein Prinzip, das du da weitergeführt hast, wo es auch gerade um den Verkauf im Bereich Vorstand, CEOs und geht, ist Vision Selling. Und das finde ich so fantastisch, was du erzählst. Da geht es nicht mehr um das Produkt, sondern da geht es genau um diesen Weg. Erzähl uns noch mal ein bisschen von diesem Vision Selling, was es damit auf sich hat.
Ja, Vision Selling ist meine Methodik, mein Framework. Diese Methodik ist dazu gedacht, im B2B-Sales immer dann, wenn nicht ein fertiges Produkt, das man aus dem Regal greifen kann und dem Kunden rüberreicht, verkauft wird, sondern ein gemeinsames Projekt, eine Reise, eine Investition, eignet sich dieses Modell. Meine Kunden sind in erster Linie eben im Hightech, im Maschinenbau, im Anlagenbau, in der Logistikdienstleistung. Also immer da, wo der Kunde etwas bekommt, was er jetzt nicht aus dem Regal einfach so bestellen könnte, was ihm dann zugeschickt wird, sondern was sozusagen mit den Anforderungen des Kunden erstmal gebaut wird. Und das ist eine völlig andere Herangehensweise, als den meisten Verkäufern beigebracht wurde. Weil den meisten Verkäufern wird vor allem die Präsentation des Produktes beigebracht. Also wenn ich jetzt so einen Gebrauchtwagenverkäufer mir denke oder jemand, der vielleicht, weiß ich nicht, irgendwelche Lebensmittel verkauft oder denken wir an den Marktschreier, der die Gemüseraspel erfolgreich verkauft in der Fußgängerzone. Das hat alles extrem damit zu tun, dass ich das Produkt zeige, den Kunden das Produkt anfassen lasse, der Kunde selbst erlebt, was dieses Produkt tut.
Ich muss da mal einhaken, weil da kommt mir was hoch, was ich noch früher in meiner Tätigkeit als Geschäftsführer weiß. Ich kann mich an einen Verkäufer erinnern, der als erstes das tat, kam, Herr Gast, schön, danke für den Termin, dass es geklappt hat, klappte sein Notebook auf, zack, sofort die PowerPoint-Präsentation. So, ich will Ihnen mal zeigen, was wir Neues haben. Nicht eine da Frage darüber, wie es mir geht, wie im Moment die Umsatzzahlen sind, sondern, und ich musste dann so, meist habe ich dann so da gesessen, so eine halbe bis dreiviertel Stunde wurde ich zugeballert mit einer PowerPoint-Präsentation und war natürlich klar, nach 5 Minuten war eigentlich bei mir schon klar, ne, der wird heute nichts verkaufen. Und das ist genau das, was du sagst. Und da muss es heute anders gehen. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, aber ich musste das mal loswerden, weil das so nervig ist.
Genau, es ist einfach so, dass die meisten Themen, also zumindest bei den Kunden, für die ich arbeite, die meisten Themen sind so komplex, dass es eben nicht eine eindimensionale Lösung zu einem eindimensionalen Problem gibt. Also wenn ich in die Bäckerei gehe und weil ich Hunger habe und mir da eine Butterbreze kaufen will, dann wäre es ja albern, wenn die Bäckereifachverkäuferin sowas sagt wie, was macht dieses Hungergefühl mit Ihnen?
Ja,
das ist ja also völliger Schwachsinn, weil mir ist klar, was mein Problem ist und wie die Lösung ist, nämlich eine Butterbreze essen. Der Verkäuferin ist klar, dass ich Hunger habe und dass ich eine Brezen essen will und fertig. Also das ist ein sehr einfacher Fit, wenn man so will. Aber in den meisten Themen, die im komplexeren Umfeld verkauft werden, da ist es eben nicht so einfach. Ja, wenn jemand jetzt sich darüber informieren möchte, ein neues ERP-System oder ein neues CRM-System anzuschaffen oder darüber nachdenkt, bestimmte logistische Teilaufgaben mit einem Dienstleister zu machen oder im Bereich Unternehmensberatung ein spezielles Thema lösen will, da ist es eben meistens so, dass dieses Problem so vielschichtig und so vielfältig ist, dass eben eine Lösung nicht eindimensional und einfach ist, sondern komplex. Und es für den Kunden auch nicht immer eindeutig zu erkennen ist, dass das, was da jetzt dieser Verkäufer vielleicht in seinem Säckchen dabei hat, dass das wirklich das Problem löst. Und dafür brauchen wir eine gemeinsame, dialogbasierte Erkenntnissteigerung. Ja, wir müssen uns gegenseitig davon überzeugen, dass wir zusammenpassen. Der Kunde muss klar machen, was er eigentlich will und warum das für ihn wichtig ist und ob er auch die Kohle hat, um sich sowas leisten zu können. Und der Verkäufer muss verstehen, was der Kunde wirklich braucht und welches Element aus seinem Portfolio an Möglichkeiten da am besten passt oder wie man vielleicht sogar mehrere Elemente zusammenstecken müsste, damit es für den Kunden in diesem Fall die richtige Lösung ist. Und das ist nichts, was man über einen Shop bestellen kann. Das ist etwas, was durch eine Kommunikationsqualität im Gespräch mit dem Kunden entsteht. Und das kann man üben, das kann man lernen, das kann man methodisch machen. Da kann man sicherlich auch KI zur Hilfe nehmen, weil, ich habe es vorhin schon gesagt, stellen wir uns vor, eine KI würde so ein Gespräch analysieren und würde vielleicht sogar während des Gespräches noch ein paar Ideen und Inputs liefern, was man jetzt gerade nochmal zusätzlich vielleicht besprechen könnte oder wo vielleicht noch wenig drüber geredet wurde, dann kann dadurch natürlich die Gesprächsqualität steigen.
Wie auf der Bühne mit In-Ohr-Monitoring, das wäre cool, ne? Die KI sagt dann, Moment, ja, diese Frage würde ich nehmen. Aber du hast ein wichtiges Stichwort gegeben, was ich auch für sehr relevant halte. Viele Verkäufer warten dann auf die Preisfrage, dass der Kunde dann sagt, ja, was kostet das eigentlich? Und dann räuspern sie sich, ja, und schauen Sie mal, da gibt's diese Sandwich-Taktik, Sie bekommen dies und dies. Ich finde es wichtig, bevor du eine halbe Stunde vergeblich gesabbelt hast, dass du den Preisrahmen schon feststeckst. So, jetzt berichtest du, dass das Ding 25.000 Euro kostet und jetzt sagt der Kunde, mein Gott, wir haben nur 5 einkalkuliert. Ja, dann frage ich doch bitte vorher. Das muss ich ja nicht direkt sagen mit dem Budget, aber ich kann ja vor dem Gespräch schon sagen, in welche Dimension das geht. Weil es ist doch nichts schlimmer, als wenn ich eine halbe Stunde rede und am Ende klappe ich das Buch zu und sage, war jetzt verdaddelt. Sondern der Kunde muss von Anfang an wissen, welche Wertigkeit dieses Produkt hat. Oder wie siehst du das?
Na gut, also es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Also es könnte ja sein, dass ich selber noch gar nicht weiß, wie der Investitionsumfang sein wird. Könnte ja sein, ne? Weil er vielleicht von irgendwelchen Parametern abhängt, die noch gar nicht besprochen wurden. Wäre ja möglich. Vermutlich habe ich aber ungefähr eine Vorstellung. Und in der Regel im B2B ist es ja so, dass der Kunde sich das leisten kann. Also wenn ich eine klare Idee habe, wer ist denn mein Kunde? Ich sage jetzt mal, ein mittelständisches Unternehmen, da ist es mir egal, ob jetzt ein Verkäufer unterwegs ist oder 500. Ich weiß ungefähr, was es pro Nase an Investment bedeutet. Und ob das jetzt so eine Ausbildung für einen Verkäufer, ob das jetzt bei einem kleinen Unternehmen über eine Teilnahme an einem offenen Seminar dann eben 2.300 Euro kostet oder wenn wir über größere Gruppen reden und da sind 12 Leute und dann umgerechnet da, weiß ich nicht, 2.500 Euro pro Nase rauskommt, das spielt keine Rolle. Ja, also das Unternehmen kann sich 2.300 leisten, es kann sich 2.500 leisten, es könnte sich wahrscheinlich auch 3.000 Euro leisten. Und wenn es nur 2.000 kosten würde, wären sie auch zufrieden. Mhm. Weil der Preis ist nicht die Stellgröße, sondern für den Entscheider ist es meistens der Return on Invest. Und wenn der weiß, ich investiere irgendwas zwischen 2.000 und 3.000 Euro pro Nase in meinem Vertriebsteam und kriege dafür ein Vielfaches zurück, dann passt es. Dann wird er sich jetzt vielleicht nicht mehr überlegen, wo kann ich jetzt nochmal 100 Euro sparen, sondern dann wird er sich überlegen, bei welchem Anbieter kann ich denn sicherstellen, dass ich auch wirklich das Ergebnis kriege. Wir reden ja hier nicht über irgendetwas Vergleichbares und Austauschbares wie, sagen wir mal, ein Liter Diesel oder ein Liter Benzin, wo es mir wahrscheinlich in der Regel egal sein dürfte, bei welcher Tankstelle und in welcher Qualität ich das kaufe. Außer ich bin vielleicht jetzt wirklich autonarr und dann kaufe ich halt Ultra oder wie die alle heißen, diese besonderen Spritsorten. Aber vermutlich bin ich da eher kostenorientiert und sage, wo kann
Moment
ich...
Moment besonders.
Ja? Was kostet eine Kilowattstunde Strom? Mir doch egal, ob ich dafür jetzt... da will ich die Kosten optimieren. Aber in den Themen, die bei meinen Kunden verkauft werden, da geht's eben nicht um den letzten Euro, sondern da geht's um, was bedeutet das für den Kunden beim Ergebnis? Und da habe ich natürlich schon eine Vorstellung, was sowas kostet, aber ich weiß auch gleichzeitig, was es bringt. Und ich bin kein Freund davon, das irgendwie zu verschleiern. Es muss halt nur zum Investment passen. Und deswegen, um nochmal die Bäckerei Fachangestellte zu bemühen, das ist nicht mein Kunde. Weil selbst wenn sich die besten Leute im Bäckereifachgeschäft von mir ausbilden lassen würden, wahrscheinlich würde es sich für den Bäcker nicht lohnen, denn das, was der jetzt an mehr Brot verkauft, wird wahrscheinlich sehr lange brauchen, bis er dadurch meine Trainingsgebühren wieder reingehandelt hat. Aber wenn ich mir jetzt jemanden vorstelle, der im sechsstelligen, siebenstelligen Bereich Maschinen verkauft, da ist es eben sehr schnell möglich, das Investment in die Arbeit mit mir wieder herauszuholen.
Stefan, sehr schön. Ich möchte mal auf einen Aspekt zu sprechen kommen. Da hat sich die Welt ja grundsätzlich gedreht. Ich erinnere mich an die 90er Jahre. Einmal im Jahr kam jemand von Dummrad und Fastnacht von Gelbe Seiden. So, und die hatten ja ein wunderbares Verkaufskonzept. Die hatten so, wollen sie die Anzeige so, wie sie sie jetzt hatten, im letzten Mal, die kostet jetzt 5% mehr, oder wollen wir noch was erweitern? Das hat sich heute grundlegend geändert. Ich glaube, die gelben Seiten, gibt's die überhaupt noch? Wahrscheinlich gar nicht. Und worum wir heute kämpfen, wenn wir Produkte anbieten, wir kämpfen um Sichtbarkeit. Wie schaffen es Verkäuferunternehmen, da ist ein Beispiel Content Marketing, Vertrauen aufzubauen zu ihrer Marke? Was ist da heute wichtig? Was sind die Strategien, die du empfehlen kannst?
Na gut, also Ich habe da ein ganz gutes Beispiel vielleicht, weil ich gerade mit meiner Frau zusammen ein Haus gekauft habe und wir jetzt so verschiedene Gewerke da im Rahmen der Modernisierung uns anschauen. Und da war eine Idee, eine Wasserenthärtungsanlage einzubauen, weil dadurch natürlich der Putzaufwand, speziell im Bad und in der Küche, deutlich reduziert wird und auch bestimmte Komfortdinge dadurch klar sind. Also die Dusche fühlt sich angenehmer an, wenn sie nicht so hartes Wasser hat, etc. Und wie es der Zufall will, hatte ich einen Auftrag bei einem Unternehmen, die sowas herstellen und eben auch für Privathaushalte, und habe dann spaßeshalber mal gegoogelt. Und da kommen die tatsächlich auch, weil sie eben auch das gut machen und für die Sichtbarkeit auch sorgen, dass man bei den richtigen Suchworten, zum Beispiel Wasserenthärtung für zu Hause, dass sie da in den oberen Suchergebnissen auftauchen. Insofern Sichtbarkeit, kann man sagen, Haken dran, super gemacht, perfekt. Aber wenn ich dann auf diese Landingpage gehe, habe ich nachher mehr Fragen als Antworten. Also das heißt, die Kommunikationsqualität ist sehr schlecht. Nichts, was auf dieser Landingpage steht, ist falsch. Ganz im Gegenteil. Da stehen ganz viele richtige Sachen, die ist auch toll gestaltet und da hat jemand viel Geld ausgegeben für Fotografie und für alles, was damit... Also das ist jetzt nicht schlecht im Sinne von unangenehm, sondern es funktioniert nicht. Weil ich als potenzieller Kunde, der jetzt auch sich das leisten könnte, nach dem Impuls auf der Landingpage mehr Fragen als Antworten hat. Und eigentlich verwirrt ist. Weil niemand sich Gedanken gemacht hat, okay, Sichtbarkeit ist relativ einfach herzustellen, das kann man einfach mit Geld kaufen, ja, indem man entweder Anzeigen schaltet oder ein vernünftiges SEO-Management macht. Und ich habe da ja auch in meinem Portfolio ein Produkt, was sowas mit KI automatisiert herstellt. Aber der nächste Schritt ist mindestens genauso wichtig, nämlich was passiert denn dann? Und wenn man dann so eine Landingpage eben nüchtern analysiert, dann stellt man fest, eigentlich holen mich die nicht ab. Weil gestalten Sie die Zukunft Ihres Wassers, ist zum Beispiel ein Spruch, der mir nicht hilft.
Nö.
Die Zukunft meines Wassers ist im Abfluss. Wenn man es mal genau betrachtet.
Ah, richtig.
Und was soll ich da jetzt gestalten? Ja, mich interessiert eigentlich viel mehr, wie kann ich denn sicherstellen, dass weniger Kalkflecken in der Dusche sind und wie kann ich denn sicherstellen, dass das Wasser einfach besser schmeckt und dass die Kaffeemaschine nicht verkalkt, etc. An der Stelle wirst du dann mit hochbezahlten Leuten reden, die sagen, oh verdammt, da haben sie ja recht. Und ich denke, daran scheitert es in den meisten Fällen, dass dieser Prozess, den ein Kunde durchlebt, nicht wirklich nachempfunden wird, sondern in erster Linie darüber nachgedacht wird, was wollen wir denn dem Markt erzählen? Und da ist, glaube ich, ein Riesengap zwischen dem, was die Welt braucht und dem, was Unternehmen tatsächlich tun. Die sprechen darüber, was sie tun, was sie können, wie geil sie sind, welche Zertifikate sie haben, etc. Aber sie beschäftigen sich nicht wirklich damit, was ein Kunde, ein konkreter, kaufbereiter Kunde für Fragen im Kopf hat und wie er diese Fragen beantwortet bekommt, damit er den nächsten Schritt geht und sagt, so, jetzt drücke ich mal auf den Knopf und trage meine E-Mail-Adresse ein oder ich rufe da an oder ich trage vielleicht sogar meine Telefonnummer ein, damit mich jemand anruft. Und dieses Unterscheiden zwischen Sichtbarkeit und den richtigen Intent, also die richtige Absicht zu adressieren, das ist, glaube ich, etwas, was man sich genau anschauen muss als Unternehmen. Und das ist ja nichts, was jetzt besonders viel kostet, sondern das ist einfach nur eine andere Herandenkensweise.
Was würdest du einem Unternehmen heute, einem mittelständischen Unternehmen, empfehlen an konkreten Schritten, um dieses Vertrauen aufzubauen und in dieses Content-Marketing zu gehen, dass der Kunde schließlich sagt, das gefällt mir, ja, das löst mein Problem. Wie sollte man da vorgehen? Was meinst du?
Also natürlich, die einfachste Lösung wäre, mich zu beauftragen, mir relativ viel Geld zu überweisen und dann wird alles gut.
Okay, ja, das ist Schritt 1. Abgehakt, prima. Wir schreiben das in die Shownotes, ne? Ist klar, ja.
Aber ernsthaft, was natürlich der richtige Schritt wäre, ist jemand, der sich damit auskennt, da zähle ich mich jetzt mal mit dazu, zu engagieren, um das zu tun. Man könnte sich so jemand natürlich auch selber bauen, weil wenn man sich einigermaßen mit KI auskennt, ich mache das zum Beispiel so, dann habe ich bestimmte Kriterien, nach denen ich sowas bewerte. Also beispielsweise das Story-Brand-Prinzip von Donald Miller oder von Eugene Schwartz, der Gedanke mit unterschiedlichen Reifegraden von Problembewusstsein. Und da könnte man jetzt noch 3, 4, 5 andere aufzählen, die gute Arbeit geleistet haben, also Bücher geschrieben haben, deren Exzerpt dann beispielsweise verwendet wird, um eine KI zu programmieren. Und dann habe ich eben einen hochspezialisierten Mitarbeiter, der Landingpages analysiert, auseinandernimmt und konkrete Verbesserungsvorschläge macht. Und entweder hat man so einen Mitarbeiter selber, wunderbar, dann let's go. Oder man hat den nicht, dann muss man sich den vielleicht leihen. Dann ruft man Stefan Heinrich an oder dich und sagt, hilf uns mal. Oder man lernt, wie kann ich mir sowas selber bauen? Also wie kann ich mir diesen kritischen Experten für meine Landingpages, für mein Marketing, wie kann ich mir den selbst erstellen und dann künftig für kleines Geld nutzen? So, das wären so die drei Ideen, die ich dazu habe. Und dann kann ich mit so einem Menschen oder so einer KI im Dialog die nächsten Schritte erarbeiten. Und wenn ich die dann auch noch umsetze, dann wird's klappen. In der Regel scheitert's ja nicht am Wissen, sondern am Machen.
Das ist ja immer das Grundprinzip. Die Leute haben, naja, nicht hunderte, aber mindestens zweistellig Online-Kurse auf ihrem Rechner, Zugangsdaten und ähnliches. Ja, das kann ich auch noch. Naja, das will ich auch noch mal haben. Und dieses KI-Tool ist ganz gut. Aber es geht ja nicht um die Anzahl der Tools und Online, sondern es geht um die Umsetzung. Mhm. Einen richtigen Kurs, einen richtigen Berater, mit dem alles umzusetzen, kann dir viel, viel mehr bringen, als wenn du hunderte andere Tools nur kennst und sagst, ich könnte mal, ich müsste mal. So ist das einfach. Ich weiß, du bist ja auch visionär, gerade in diesem Prinzip Verkauf. Ich will mal jetzt zum Schluss so eine visionäre Frage stellen. Wenn du dir den Verkauf, wir mögen ja gar nicht in 10 Jahren den Horizont, können wir ja gar nicht erweitern. Aber wenn du mal in die nächste Zukunft gehst, 2, 3, 4, 5 Jahre, was wird sich da im Verkauf verändern? Worauf müssen wir uns einstellen? Was ist deine Sicht der Dinge?
Tja, also ich denke, dass wir damit leben müssen, dass ich würde es mal in 3 Kategorien einteilen. Es wird Geschäftsbereiche geben, es wird Produktbereiche geben, wo Menschen gar nicht mehr einkaufen oder verkaufen. Also ich mache als Beispiel mal Klopapier oder Kopierpapier. Das ist ein Produkt, das ist von seinen Qualitäten und von seinen Features so klar definiert, da brauche ich keinen Menschen mehr. Weder auf der Einkaufs- noch auf der Verkaufsseite. Das heißt, es werden immer mehr Produktbereiche dazukommen, wo Unternehmen einen vollautomatisierten Beschaffungsprozess haben und auch auf der anderen Seite einfach nur ein Shopsystem ist, was Verfügbarkeiten und Lieferzeiten managt und das war's dann. Preis spielt natürlich auch eine Rolle. Also das wird einfach, in Teilbereichen wird der Verkauf einfach verschwinden und auch der Einkauf. Es wird Teilbereiche geben, wo es sich nicht lohnt, das zu automatisieren. Also wie oft kauft ein Unternehmen denn eine neue, sagen wir mal, Hallenheizung? Oder wie oft kauft eine Privatperson eine neue Garage, ja, oder einen Keller, wenn sie ein Haus bauen? Also das sind so seltene Vorgänge, dass es sich nicht lohnt, die zu automatisieren auf Einkaufsseite. Und dass auf Verkaufsseite deswegen auch wahrscheinlich in erster Linie ein Mensch sitzt. Aber dieser Mensch wird vermutlich von mindestens einem, wahrscheinlich mehreren Assistenten begleitet. Assistenten, die ihm dabei helfen, das Angebot zu schreiben, die ihn coachen, die ihm eine vernünftige Verkaufsgesprächsvorbereitung machen, die seinen Terminkalender managen etc. Also das heißt, wir haben da einen Menschen im Verkauf, der aber von einer ganzen Schar von Assistenten umgeben ist, die ihm seine Arbeit leichter machen. Und es wird eine wahrscheinlich sehr kleine Anzahl von Themen geben, wo es wirklich nur um das Menschliche geht. Also wo KI relativ wenig Einflussmöglichkeit hat, nicht gewünscht ist, weil es gar nicht um Optimierung geht. Ja, das sehe ich vor allem im Hobbybereich, das sehe ich im Luxusbereich, wo Leute sagen, ich will mir jetzt nochmal meinen Traum erfüllen und mir eine, weiß ich nicht, Tech Philippe kaufen für einen sechsstelligen Betrag, eine Uhr, weil ich jetzt einfach das Geld übrig habe und weil es mir egal ist und weil ich mir das leisten kann. Da in solchen Fällen, die sind aber sehr selten, wird KI überhaupt keine Rolle spielen, weil da kommt es nicht so sehr drauf an. Ja, dann leiste ich mir dann eben so einen menschlichen Verkäufer. Und diese drei Kategorien sehe ich, die Bereiche werden sich verschieben, also es wird die Anzahl derer, wo man gar niemand mehr braucht, die werden steigen. Und die Verkäufer, die mit einer großen Schar von Assistenten arbeiten, werden ganz klar gegen die gewinnen, die versuchen, das irgendwie hemdsärmlich alles selber zu machen. Und es gibt eine kleine, sehr kleine Elite-Themen, die vielleicht ganz ohne KI laufen. Aber ich würde mal sagen, im großen Teil dessen, was heute im B2B-Vertrieb stattfindet, ich traue mich zu sagen, innerhalb der nächsten 5 Jahre werden mindestens 50% der Vertriebsjobs völlig anders aussehen oder verschwinden.
Davon bin auch ich überzeugt. Lieber Stefan, ganz herzlichen Dank für diesen visionären Einblick in die Zukunft des Verkaufes. Und wer jetzt meint, meine Güte, mit dem Stefan Heinrich, mit dem könnte man zusammenarbeiten, da kann man nur empfehlen, entweder guckt er die Shownotes rein oder er googelt. Heute KI't man ja mehr. Stefan Heinrich, da findet man was über dich. Und du bist der Profi im Bereich Verkauf, besonders wenn es um das High-Ticket-Selling geht und wenn man also deinen Verkauf richtig gut und groß ausbauen will. Lieber Stefan, ich danke dir sehr für dieses interessante Gespräch und für die vielen Tipps und Anregungen, die du uns gegeben hast. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.